Herzlich willkommen beim Hundsfälle Podcast mit Yvonne Navrat
und Mustafa Irmak. In diesem Podcast geht es um Ersthundebesitzer und Besitzerin mit
all ihren Fragen, Themen rund um den neuen Welpen oder Tierschutzhund.
Wir wünschen dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse bei dieser Folge.
Bis gleich! Hallo liebe Hundsfälle-Freunde, hallo liebe Yvonne.
Hallöchen Mustafa, guten Morgen. Hi.
Morgen. Na, wie geht's dir? Alles gut?
Mir geht's gut, ja, danke. Ich hatte Urlaub 2 Wochen und habe den auch genossen und bin jetzt auch frisch und erholt.
Cool.
So in der Theorie.
Ich auch, hatte auch 2 Wochen Urlaub gehabt und habe mir das mal gegönnt.
Schön, sehr ja. Schön. Wie geht's denn deiner Lena mit Erna?
Momentan eigentlich ganz gut, nur jetzt vor ein paar Tagen hatte mich die Lena kurz angeschrieben, dass die Erna versucht hat, während sie ein Knochen im Maul hatte,
ja,
den Knochen zu verteidigen. Bzw. hat erstmal die Lena angeknurrt und die Lena hat sich dann nicht mehr getraut, in ihre Nähe zu gehen. Und Oha. Da war Lena totaler Panik und hat dann mich dann sofort dann angeschrieben und gesagt, du, was ist das? Ich kenne meinen Hund gar nicht wieder und ich bin total perplex, dass sie das Verhalten zeigt, weil ich habe das bis jetzt noch nie bei ihr erlebt, dass sie Dinge verteidigt. Und
naja, gerade so ein Labrador-Junghund ne, damit, und eine Hündin, da rechnet man nicht damit, dass sie aggressiv sich auch gebärden ne, oder überhaupt aggressiv verhalten.
Ja, weil spannend. Sie ja nun lieb sind, ne?
Weil sie ja nur lieb sind. Ja, da erschreckt man sich ganz schön auf jeden Fall, ja. Ja.
Wie ist bei Rudi? Okay.
Ja, ähnlich. Also auch da haben Stefan und seine Frau sich erschrocken, denn Rudi hat jetzt das erste Mal sein Körbchen verteidigt. Also als das Kid am Körbchen vorbeigehen wollte, fing er auf einmal an zu knurren. Mhm. Und Rudi hat ja eben auch das Thema mit Besuchsempfang. Ne? Also da ist er schon echt vehement und wird auch immer vehementer, also mit Bellen, mit Knurren. Und Stefan sagt auch, also es ist schon echt richtig aggressiv, wie er sich da auch gebärdet. Mhm. Und auch beim Leinepöbeln, das wird auch vehementer und doller. Mhm. Wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, ob wir da einen Maulkorb jetzt demnächst mal etablieren. Mhm. Dass man auch nochmal ein anderes Training mit dem Hund auch machen kann. Und ja, es ist schon, es ist natürlich auch so ein Stück weit genetisch bedingt bei diesem Hund und da müssen wir mal gucken, was wir mit ihm machen. Mustafa, was ist denn so ein, wenn jetzt so ein Hund eben Knochen oder Körbchen oder auch dieses bei Besuch bellen, was ist denn das eigentlich im Hundejargon oder in der Fachsprache? Wie nennt man das denn eigentlich?
Ressourcenaggression. Ressourcenaggression bedeutet, dass der Hund, was ihm gerade wichtig ist, das vor seinem Menschen oder vor anderen Hunden, also muss ja nicht immer der Mensch sein, was er verteidigen möchte, vehement hat verteidigt. Am Anfang ist es erstmal so, dass sie erstmal sich ausprobieren mit dem Knurren. Mhm. Haben wir ja auch gerade bei Lena gehört und mit der Erna. Mhm. Und dann, wenn man halt da nicht aufpasst und vielleicht auch dagegen arbeitet, kann sich dieses Verhalten immer mehr etablieren und der Hund hat dann eine Lernerfahrung, dass er halt dann meint, er müsste jetzt Dinge, die ihm wichtig sind, also wie Futter, wie Liegeplätze, wie bei Rodi jetzt gerade, oder das Territorium, auch Sozialpartner, also der Mensch.
Ja.
Also man erlebt es ja, also ich erlebe es meistens hier in der Hundeschule, wenn jetzt zum Beispiel ein Rüde sein Frauchen beschützen möchte. Mhm. Auch andersrum habe ich es auch schon mal erlebt, wenn zum Beispiel die Hündin ihre Herrchen vor
oder Frauchen, generell den Menschen.
Ja, ne? Menschen beschützen wollen. Ja, ne? Da sieht man es auch sehr häufig. Und Ressource, was das genau ist, das entscheidet natürlich der Hund. Viele sind da vielfältig, haben da mehrere Themen. Manche auch nur ein Thema, wie Futter zum Beispiel, ist das gängigste mit dem Thema Territorialaggression oder dass er halt dann sein Revier vor bestimmten Menschen oder anderen Hunden verteidigt. Das ist tatsächlich unterschiedlich und jeder Hund findet die ein oder andere Ressource wichtiger als der andere zum Beispiel. Ne? Also hängt so ein bisschen von dem Hundetyp ab oder Rasse zum Beispiel.
Ja, ne? Und bei so einem Labrador-Junghund, die probiert sich jetzt ja aus in der Pubertät und hat dann eben ausprobiert, ob sie den Knochen für sich beanspruchen kann. Also Ressourcenaggression. Aggression ist ja etwas, wo der Hund sich Platz verschaffen möchte. Also es gibt ja defensive, offensive Aggression. Beim Defensiven ist es, dass der Hund aus der Unsicherheit heraus handelt und sagt, ich möchte gerne mehr Raum, mehr Platz haben. Mhm. Und beim Offensiven ist wirklich so, verpiss dich, ich will Platz, ich will Raum haben. Mhm. Und diese Ressourcenaggression, das ist ja eigentlich Ressource verteidigen. Und das machen halt manche Hunde eben mit aggressiver Verhaltensweisen und, und mal mehr, mal weniger auch intensiv. Ja, bei Lena jetzt mit Erna, wenn die den Knochen da verteidigt, das ist ja schon ziemlich normal, oder? Also das, ich kenne das, das macht eigentlich jeder Junghund einmal mindestens in seinem Leben, dass er das mal ausprobiert.
Das hat zum Beispiel meine Millie tatsächlich mit, ich glaube, mit 9 Wochen das erste Mal gemacht. Und zwar hatte ich ihr das erste Mal was ganz, ganz Besonderes als Kauartikel mitgegeben. Das war so ein Rinderhautknochen. Und hat es ihr gegeben. Ich lag auf so einer Liege. Und sie war halt unter mir. Und dann musste ich dann einmal kurz vom Garten ins Haus. Ich glaube, war ein paar Minuten weg. Und dann kam ich wieder. Und dann stand dieser kleine Welpe mit 9 Wochen vor diesem Kauartikel, guckte mich ganz böse an und knurrte mich natürlich dann ganz vehement an.
Oha, und,
ja. Ja, und dann wusste ich, oh, wir haben jetzt ein Problem. Ich fand das damals tatsächlich lustig. Natürlich kenne ich mich mit diesem Thema aus und hatte auch schon einige Hunde gehabt, die auch dieses Thema hatten und war da schon so ein bisschen sicher in dem Tun. Ich glaube, wir haben das wirklich 1-2 Mal haben wir dieses Thema mit ihr, habe ich mit ihr besprochen und danach war das nie wieder ein Thema. Nie. Also auch im Alter nie, weil ich halt dann wusste, wenn ich das jetzt so ein bisschen vernachlässige oder unsicher oder ängstlich werde, weil die meisten Menschen, wenn die das erste Mal das mitkriegen beim Hund, sind total perplex oder auch total erschrocken, dass der Hund das überhaupt zeigt. Und dann verhält man sich gleich von vornherein gleich leider falsch. Und, und der Hund hat dann meistens eine Lernerfahrung. Das habe ich jetzt der Millie nicht geboten, sondern habe ihr ganz klar gesagt, du, ich bleib jetzt hier und ich halte meine Hand da. Und ich nehme es dir zwar nicht weg, aber du kannst gerne hier weitermachen, aber diesen Erfolg gebe ich dir jetzt gerade nicht, ne?
Genau, und das ist ein wichtiger Punkt, ne? Dass man dem Hund da keinen Erfolg gibt. Also die natürliche Reaktion ist natürlich, wenn der Hund einen anknurrt, dass man rückwärts geht und weggeht von dieser Situation. Weil man eben selbst dann auch verunsichert ist, natürlich auch nicht gebissen werden möchte von seinem eigenen Hund vor allem auch. Und genau dieses Weggehen, das gibt dem Hund natürlich dann den Erfolg. Das heißt aber nicht, dass ich da jetzt unbedingt auch gegenhalten muss und dem Hund das dann auch wegnehmen muss und irgendwie doll sein muss mit dem Hund. Manchmal, wie du sagst, reicht es einfach schon, dass ich da stehen bleibe und die Hand dahin halte und also jetzt nicht nachmachen ohne Hilfestellung, da müssen wir noch dazu sagen. Ja. Zuhörern bitte nicht einfach so nachmachen. Ja. Kommt ja auch echt ein bisschen auf den Hundetyp drauf an. Es reicht beim den meisten Hunden, wenn man einfach dann stehen bleibt und nicht diese das, was der Hund möchte. Der möchte ja Raum sich verschaffen. Wenn ich ihm Raum gebe, hat er Erfolg. Sondern wenn ich da einfach stehen bleibe, dann gebe ich dem Hund keinen Erfolg, weil er bekommt nicht den Raum, den er haben möchte. Dann gibt es natürlich Hundetypen, die dann sagen, okay, ich merke hier gerade, ich kriege hier nicht das, was ich haben möchte, nämlich Raum, mehr Platz, werde ich also doller. Also das heißt, dass die vehementer doller werden. Meine Carlotta ist ein Rottweiler-Mix. Das wäre so bei der auf jeden Fall der Fall, dass die dann nämlich sagt, okay, da muss ich ja halt noch intensiver werden mit meiner Aggression. Und zack, habe ich dann ganz schnell auch einen kleinen Boxkampf mit dem Hund, beziehungsweise dann wird es auch gefährlich unter Umständen. Und deshalb kann man das nicht pauschal sagen, einfach stehen bleiben. Man kann auch nicht pauschal sagen, dagegen zu halten oder dem Hund das dann wegzunehmen, vor allem so besondere Kauartikel. Das ist also je nach Wichtigkeit steigt natürlich auch die Aggressionsbereitschaft des Hundes, das zu verteidigen. Diese wichtige Beute oder diese wichtige Ressource. Da kann man einfach, da muss man dann wirklich auch individuell schauen, was ist jetzt genau das Richtige für den richtigen Hund oder für diesen Hundetyp, den man da gerade vor sich hat dann auch. Ne? Also manchmal hilft es sogar mal kurz rauszugehen aus der Situation, wieder reinzugehen oder auch mit Tauschgeschäft, mit Leckerchen auch mal zu arbeiten. Das ist immer ganz unterschiedlich. Genau.
Also ich wusste es halt bei Millie, dass ich da jetzt, also ich hatte jetzt wirklich keine Angst gehabt vor ihr, weil ich ganz genau wusste, sie probiert sich jetzt gerade aus. Ich habe ja jetzt am Anfang ja auch gesagt, ich fand es lustig.
Ja, ich finde das auch.
Ich habe drüber gelacht. Genau. Gerade bei Welpen. Natürlich wäre es halt anders, wenn sie jetzt 2 Jahre alt wäre.
Genau.
Der wäre ich vielleicht nicht so entspannt gewesen, weil ich dann auch wüsste, okay, sie könnte dann natürlich dann, wenn sie nach vorne geht, mich dann halt dann doller beißen oder auch dann mich verletzen. Da hätte ich sowas natürlich dann nicht jetzt einfach so gemacht, sondern hätte ich dann halt dann den Hund abgesichert mit einem Maulkorb und hätte da einfach dann anders mit ihr gearbeitet. Und dieses Andersarbeiten, das ist auch wirklich individuell, deswegen kann man Ressourcenaggression nicht immer gleich behandeln. Es hängt von der Erfahrung, die der Hund schon vielleicht vorher gemacht hat. Also, und wie gefährlich der Hund halt dann reagiert. Ne? Also manche meinen das wirklich so ernst, dass sie, ich habe schon auch oft in meinem Training auch Hundehalter gehabt, die wurden richtig krankenhausreif gebissen.
Wegen der Ressource. Hund, ne?
Wegen der Ressource. Und die haben es wirklich dann auch todernst gemeint. Und da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Und deswegen bei Ressourcenaggression immer, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich professionelle Hilfe holen und sich da einfach beraten lassen. Und und immer abgesichert, das ist ganz wichtig. Also Absicherung kann Anleihen sein, wenn man das halt übt. Es kann sein, dass man halt den Hund einen Maulkorb ummacht. Also das würde ich sowieso empfehlen, dass da nichts passiert. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man halt dieses Thema angeht. Du hast ja gerade auch eins gesagt mit dem Tauschspielchen. Das ist natürlich auch nicht für jeden Hund, also finde ich jetzt nicht immer geeignet. Da muss man auch gucken, was für ein Hundetyp ich habe. Aber ist das Kind im Brunnen gefallen, da muss man natürlich dann halt dann solche Maßnahmen dann halt nehmen. Oder wenn der Charakter des Hundes heftig ist, ne? Da muss man auch solche Maßnahmen.
Also mein Harzer Fuchs zum Beispiel, der hatte eben diese positiven Vorerfahrungen gemacht, dass wenn er einen Knochen hat und knurrt, dass er damit Erfolg hat, also seinen Raum bekommt, den er haben möchte und in Ruhe seinen Knochen weiterkauen kann. Und da hat man das auch gemerkt, je wichtiger dieser Knochen oder hochwertiger dieser Kauartikel war, desto vehementer war er auch. Der hat ihn auch richtig krampfhaft festgehalten und so und war auch richtig, also steif und erregt. Und da bin ich zum Beispiel, da konnte ich weder mit Tauschgeschäft rangehen, noch mich daneben stellen, weil der meinte das auch, wie du schon sagst, todernst. Ne? Also das war dann auch eine gefährliche Situation. Da brauchte ich zum Beispiel dann ein Hilfsmittel, wie ich habe dann mal einen Stuhl genommen, die Stuhlbeine vorangeschoben, ne? Oder eben auch so eine Retrieverleine und die wie so ein Kescher um den Hund dann, den eingekeschert, um ihn da wegzubekommen. Ich hätte da nie im Leben einfach zum Beispiel mit den Händen reingefasst, ne? Weil das war dann einfach wirklich auch gefährlich mit dem, also dass der mich dann beißt auch. Oder hat er auch. So gesehen hat er das auch gemacht, hat ein paar Namen an den Händen. Also genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ressourcenaggressivität hängt halt immer davon ab, wie intensiv das bei deinem Hund ist, welche Vorerfahrungen er schon gemacht hat. Auch so ein bisschen, was für ein Hundetyp es ist. Ne? Also was meinst du, gibt es da wirklich so, kann man das irgendwie sagen, welche Hundetypen dazu neigen zur Ressourcenaggression oder zur Ressourcenverteidigung?
Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir in der Hundeschule so ist. Vielleicht gibt es auch Kollegen, die ähnliche Erfahrungen wie ich gesammelt haben. Und zwar, also ich bin immer tatsächlich, hört sich vielleicht ein bisschen rassistisch an, aber bei den Goldies immer vorsichtig, weil ich bis jetzt in der Hundeschule, auch gerade in der Welpengruppe, immer diese Erfahrung gesammelt habe, dass die echt sehr vehement, wenn sie irgendwas, das Thema Ressourcenaggression haben und auch wirklich da auch das ernst meinen. Ich weiß nicht, oder bei manchen Herren Schutzhundetypen oder Rassen, die halt dann da auch das also auch Futteraggression, also auch hier in Hundeschule häufig bearbeitet, beim Kangal zum Beispiel, wenn der Mensch näher herangekommen ist, während der Hund am Futter am Füttern war, also am Fressen war und der Mensch zu nah rankam. Beim Rotti habe ich es oft erlebt, also Rottweiler, du kennst es jetzt gerade auch, ne? Das ist ja auch ein Rotti-Mix. Ja. Das sind so Rassen, die es mir so gerade so spontan einfallen. Ich weiß nicht, wie es bei dir so war.
Also es gibt halt, genau, es gibt natürlich Hundetypen, also es ist so meine Erfahrung, Hundetypen, die recht selbstständig sind, selbstständig arbeiten, viele Wachhunde-Typen, also Hunde, die Grundstücke bewachen, ihre Menschen bewachen, das machen die ja ganz selbstständig. Das muss man denen ja auch nicht beibringen. Das können die einfach genetisch bedingt. Und diese Hundetypen neigen natürlich auch dazu, selbstständig Ressourcen zu verteidigen. Also das wirklich auch für sich zu beanspruchen. Gerade jetzt auch Herrenschutzhunde, die sehr selbstständige Hunde sind, die sagen, ich nehme mir das, was ich haben will. So, ich nehme mir das und ich verteidige das auch. Also das sind also wirklich so die, genau, die Klassiker, Wachhunde, ne? Die Herdenschutzhunde. Es gibt halt bestimmte Rassen, die da gewisse Dispositionen haben. Und das ist, genau wie du sagst, der Golden Retriever. Nicht alle.
Nee.
Es sind meistens die, bevor ich es jetzt falsch sage, also bei mir sind es eher die roten, gar nicht die weißen, also die weißen Goldies oder die sehr hellen Golden Retriever aus der Showlinie.
Die dunklen, genau. Die dunklen,
genau, die hellen, die haben ja oft mit der Schilddrüse Themen. Ne? Also es ist ja auch so ein genetisches Thema, was so zuchtbedingt entstanden ist in den letzten 20 Jahren. Und die roten, die ja auch noch wirklich zum Arbeitseinsatz eingesetzt werden, die wirklich sehr schmalen, schlanken, hochbeinigen Golden Retriever, sehr dunkelrot sind. Das ist auch meine Erfahrung, auch zuchtbedingt ist da irgendwann mal was vielleicht reingekreuzt worden, damit die eben so hochbeinig schlank wären, dass die diese krasse Ressourcenaggression haben. Und das kann bei denen ja auch wirklich ein Stock sein. Also es ist auch, das sind dann, ich finde auch so, na, das, wie nennt man das, dass das manchmal gar keinen Sinn auch wirklich ergibt. Also dass sie dann irgendwelche Ressourcen für sich beanspruchen, die eigentlich gar nicht wichtig sind, wie ein Stock beispielsweise. Und genau wie du sagst, das geht schon bei denen im Welpenalter los. Und es ist auch nicht wirklich wegtrainierbar. Also es ist so eine Eigenschaft, die sie haben, zuchtbedingte Eigenschaft, genetisch bedingt, dass sie da so auch außer, also so out of order sind. Die sind dann teilweise richtig im Rausch und kriegen gar nichts um sich herum mit. Genau, und bei den Rottweilern ist es eben auch ein großes Thema, dass sie diese Futteraggression vor allem haben, Ressourcenaggression, Futteraggression, das habe ich ja auch mit der Futteraggression. Auch da ist also völlig übertrieben und völlig sinnlos auch teilweise wird da, wie im Rausch wird das verteidigt, wobei das Futter den Rotti schon sehr wichtig ist. Und was wir neumodern auch echt leider oft haben, ist das bei den Labradoren. Ne? Also die Labradore, gerade Futteraggression, Futter ist Labrador sehr wichtig. Und das haben wir immer mehr, sehen wir das jetzt ja bei den Silberlabbis, aber auch bei den Braunlabbis.
Bei den Silbern, ja genau.
Dass sie diese extreme Futteraggression teilweise haben. Und bei den Silberlabbis geht es halt auch schon darüber, dass es generell eine Ressourcenaggression ist. Also dass sie auch da, ähnlich wie der rote Goldi, dass sie eben Stöckchen und Co. dann Stein oder was auch immer verteidigen. Und dann auch wirklich völlig übertrieben das Verteidigen. Ne? Also es ist gar nicht, ich finde so eine saubere Ressourcenaggression, was wir häufig bei rumänischen Hunden sehen, also diese sehr ursprünglichen, natürlichen Hundetypen, die verteidigen auch gerne ihre Ressourcen, weil es ja häufig auch Wachhunde sind oder Hunde mit so einem Wachhundetyp in sich tragen. Aber die machen das ganz sauber. Damit kann ich gut umgehen. Ich kann mit
sind allem, nicht so kopflos, so, ne?
Die sind nicht so, kopflos, genau. Ja, ja, genau. Das ist genau das richtige Wort dafür. Dieses Kopflose, wild um sich beißen, das ist halt schon, wo du denkst, so, mein Gott.
Das ist ja, ich hatte so einen braunen Labrador mal hier gehabt. Ich habe den selber nicht betreut. Ein Kollege hat den mal betreut. Und das ist leider so weit gegangen, dass das Frauchen krankenhausreif gebissen wurde. Und ich glaube, der Hund wurde, ich weiß nicht, ob das jetzt dann auch eine, ob er einen Gehirntumor hatte, keine Ahnung, aber auf jeden Fall wurde der Hund dann leider danach eingeschläfert, weil es halt auch nicht mehr, es war nicht mehr normal. Also es war schon sehr übertrieben.
Es ist dann pathologisch auch
teilweise. Pathologisch, genau. Und dann mussten sie überlegen, war es war schon super gefährlich, weil sonst hätte dieser Hund dann tatsächlich jeden Tag von morgens bis abends Maulkorb tragen müssen.
Und die Hundetypen haben wir ja, die dauerhaft Maulkorb tragen. Und dann wird dann immer gleich so sehr leichtfertig gesagt, dass das immer der Mensch daran schuld ist, dass da irgendwas schiefgelaufen ist in der,
nicht immer.
In der Welpenzeit oder so. Das ist nicht immer so. Das kann sich auch einfach ohne menschliches Verschulden einschleichen. Natürlich, wenn du einen Menschen dabei hast, der dann da gut mit umgeht und das trainiert, sich Hilfe holt, weil das zeigt sich sehr frühzeitig bei diesen Hundetypen, also na, schon teilweise wirklich im Welpenalter. Wenn man da frühzeitig gut trainiert, dann kann man das in guten Bahnen lenken und auch managen. Aber die Hunde, die das so krass haben, also so wirklich so out of order sind und so unnormal, also bei meiner Carlotta, das kriege ich nicht wegtrainiert, die Futteraggression, die ist da und die bleibt auch ein Leben lang. Ich muss es halt managen und ich muss auch dafür sorgen, das ist meine Verantwortung als Hundehalterin, dass das möglichst gar nicht auftritt, ne? Dass sie das also gar nicht erst in diese Verlegenheit kommt, sich Futter aggressiv, also dass sie aggressiv ihr Futter verteidigen muss. So, das ist meine Aufgabe. Die Futteraggression an sich, die bleibt aber für immer bestehen. Das muss einem klar sein. Dann bei Hundetypen oder Hunderassen, die dazu neigen, wo solches fehlgeleitetes Verhalten auch einfach entsteht durch genetisch bedingte oder zuchtbedingte Geschichten.
Ja. Aber wir haben ja auch gerade, genau, also was ich auch oft erlebe, ist zum Beispiel statusbezogen, also wenn Hunde zum Beispiel Dinge verteidigen, dass auch der Status bei der Ressourcenaggression zwischen Mensch und Hund nicht klar verteilt ist. Und ein sehr hoher Status kann auch dazu führen, dass der Hund halt meint, alles, was jetzt ich wichtig finde, es muss ja nicht immer Futter sein, also wir haben jetzt gerade viel über Futter gesprochen, es kann ein Liegeplatz sein, das kann sein Körbchen sein, es kann ein ein Raum sein, was da, also es gibt ja so die Couch, unterschiedliche,
alles mögliche, genau, ja.
Unterschiedliche, ja. Oder Bett, oder zum, ja, Beispiel, es wird nur ein Mensch verteidigt, also hast du bestimmt auch schon oft erlebt, dass zum Beispiel, ja, Frauchen im Bett war und Herrchen wollte dann dazukommen.
Und das geht
und
dann
Dackel,
nicht.
Und das Dackelchen sagt, nö, Herrchen, du bleibst mal, du nicht. Du bleibst, genau, mal bitte, ja, draußen und, ja, lässt, ja, uns mal hier in Ruhe. Ja. Und das ist ja in den meisten Fällen eher statusbezogen, wenn der Hund halt dann meint, okay, der ist ja Prinz, Prinzessin.
Ja, ich hatte das geht schon manchmal in Kleinigkeiten los. Ich hatte jetzt vor 2 Tagen eine Einzelstunde, da geht das jetzt los, Hund ist in der Pubertät, eine Hündin, und die fängt an, die Menschen extrem anzuspringen, wenn die Menschen sich beide begrüßen, und zwackt dann auch in die Hose und ins T-Shirt und will eigentlich Aufmerksamkeit haben. Noch ist das nur aufmerksamkeitserheischendes Verhalten. Bei manchen Hundetypen kann das aber auch ganz schnell dann dazu übergehen, ey, du hier, Herrchen, wenn du nach Hause kommst, du hast mein Frauchen nicht zu umarmen, ne? Also, dass sie da dann eben auch Sachen übernehmen, sich dazwischen stellen, auch alles schon erlebt, dass die Hunde Pärchen nicht kuscheln lassen auf der Couch oder Ehepartner sich keinen Kuss mehr geben durften zur Begrüßung oder so, ne? Weil die Hunde dann da Entscheidungen getroffen haben. Und dann sind wir beim Thema Status, was jetzt auch im Rudis Fall ein Thema ist. Also er liegt im Körbchen und knurrt das kleine Kind an, wenn es vorbeigeht am Körbchen. Da müssen wir auf jeden Fall über Status reden. Ne? Rudi, genetische Veranlagung ist da und das muss auf jeden Fall in richtige Bahn gelenkt werden und da muss Stefan auf jeden Fall auch mehr Führung noch übernehmen, Entscheidungen dem Hund abnehmen und den erst gar nicht in die Verlegenheit bringt, dass der sein Körbchen verteidigt. Ich sag dann auch immer, das Körbchen gehört ja eigentlich dem Menschen, also oder es gehört mir. Ich habe das gekauft von meinem Geld. Ich stelle es dem Hund zur Verfügung, dass er da drin schlafen kann. Es ist aber nicht sein Körbchen. Also es ist auch so eine Mindset-Sache vom Menschen, ne? Das ist nicht das Futter von dem Hund, ist mein Futter. Ich habe das gekauft. Ich stelle es dem Hund zur Verfügung, dass er seine natürliche Grundbedürfnisse natürlich gestillt bekommt. Aber alles andere, auch Couch oder generell die Wohnung auch oder das Haus, das ist mein Haus. Und ich gewähre es den Hunden, dass sie da drin schlafen dürfen und wohnen dürfen. Aber es ist nicht ihr Haus. So, ne? Also so, das ist so Mindset, ganz wichtiger Faktor. Status und Führung. Ja, genau. Und was ist es dann noch?
Also Management finde ich ganz wichtig. Also gerade jetzt bei Rudi würde ich auch Management, wie zum Beispiel habe ich dann ab jetzt vielleicht dann, also wenn das Kind mit im Spiel ist, dann muss man natürlich dann super, super aufpassen, ne? Weil man hat ja nicht immer 100% seine Augen bei dem Hund. Also Management wäre zum Beispiel, wenn das Kind da rumläuft und der Rudi da meint, er müsste seinen Platz verteidigen, dass man vielleicht dann eher mit so einer Box arbeitet, in den Hund anleint. Das wäre auch in der Phase, wo er halt in der Box ist. Oder halt seinen Liegeplatz so verlegt, dass er erstmal da gar nicht in diese Verlegenheit kommt, dass er es verteidigen muss.
Ja.
Dass man es dann vielleicht dann so hinstellt, seinen Liegeplatz, dass er überhaupt keiner lang gehen muss. Ne? Dass er da einfach auch in Ruhe gelassen wird. Das wäre für mich sehr wichtig. Bei Ressourcen wie Futter, da würde ich halt dann gucken. Also da wäre zum Beispiel Management für mich. Muss ich denn halt meinen Hund jedes Mal, wenn er halt meint, er müsste seinen Kauartikel geben, auch was Besonderes geben, was er halt wichtig findet?
Ja.
Bei Futter. Also wenn er sein Futter
darf ich da noch kurz was einwerfen?
Ja.
Ich habe das ja gerade, Carlotta ist jetzt 1 Jahr alt und die Futteraggression hat sich auch recht frühzeitig schon gezeigt. Die kriegt aktuell nur Karotten als Kausnack. Die bekommt gar keine Schweineohren oder Pansen oder sonst was, weil sie dann mehr, also die spult sich da zu sehr rein. Das ist so wichtig, dass sie steif wird und verkrampft und auch ähnlich wie bei meinem Fuchs damals das festhält. Das bekommt sie zurzeit einfach gar nicht, weil es jetzt auch so eine sensible Phase ist, in der sie gerade ist. Ich kann das später irgendwann nochmal probieren, ne, und ihr das geben in meinem Beisein. Und wenn ich merke, es wird sie verkrampft wieder, sie spult sich da so rein, würde ich es auch wieder wegnehmen. Dass man das dem Hund dann auch nur phasenweise gibt oder stückchenweise gibt und nicht einmal oder nur einmal im Monat dann auch so ein Highlight da draus macht. So, da gibt es ja auch so, ne, Methoden, dann kann man auch mal 10-mal am Tag dem Hund einen Knochen geben oder so und dann sagt er, oh, ist ja wieder ein Knochen. So, bin schon satt oder so, ne? Oder ich nehme es ihm immer wieder weg, gib's ihm immer wieder. Also da gibt es so Maßnahmen, die man ergreifen kann, dass das nicht so eine Wichtigkeit hat. Oder wie bei mir jetzt Management, weil wir gerade jetzt eben auch wieder ein paar Vorfälle hatten, gibt es aktuell nur Möhrchen als Snack.
Ja. Genau. Und so was ich auf jeden Fall, also wenn wir gerade bei der Futteraggression sind, die Thematik, was man früher immer als Hundehalter machen sollte, um auch Macht zu demonstrieren, den Futternapf in die Hand nehmen, während der Hund
und die Hand reinhalten.
Und reinhalten und seine Dominanz zeigen und sagen, es ist meins und so weiter. Es kann, also ist auch leider so, dass die Verteidigungsbereitschaft, also die Aggression durch dieses Wegnehmen und immer wieder den Hund nerven beim Füttern, dass es dann eher größer wird. Also der Hund wird dann verstärkter das Verhalten zeigen, weil er merkt, boah, bevor der wieder mein Futter wegnimmt, werde ich jetzt mal vehementer zu dem. Da muss man echt aufpassen. Deswegen falls diese Märchen, man sollte immer den Hund was wegnehmen, ja klar, aber man sollte es anders aufbauen, so dass der Hund nicht diese Verteidigung noch mehr zeigen muss, weil er halt mal die Befürchtung hat, der Mensch könnte ihm wieder streitig machen. Ja. Sollte man auf jeden Fall aufpassen. Also ich würde es immer positiv aufbauen. Also das heißt, würde immer bedeuten, wenn ich so einen Hund habe, der tendenziell Dinge verteidigt, dass ich nicht wegnehme, sondern was dazu packe. Also was Leckeres, was Besonderes, dass er einfach mal merkt. Und ich würde tatsächlich zum Beispiel, wenn ich wirklich daran möchte, ein Kommando zum Beispiel etablieren, wie, dass ich sage, geh mal einmal kurz weg von einem Napf und würde halt ihn dafür belohnen, dass er weggegangen ist und dann erst den Napf wegnehmen und wieder freigeben, dass man vielleicht mit so einem Kommando arbeitet, wie ab oder weg.
Ja.
Und er halt dann
und sich das
dann
positiv halt dann besetzen dann auch.
Genau.
Ne?
Ja. Ja, genau. Ja. Aber auch da, wenn ihr Tendenzen habt bei eurem Hund, macht das bitte nicht alleine, weil der Übungsaufbau, wie man das halt macht, ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja.
Wenn man das echt falsch macht und da
und der Hund schon steif ist und dann bringt das auch nichts. Ja, genau. Ja. Also das ist ein guter Punkt. Ich finde das sowieso irre. Also ich bin noch so aufgewachsen, dass wenn ein Hund einen Knochen hat, geht man nicht ran an den Hund. Und heutzutage müssen sie sich die alle abnehmen lassen. Ich bin mit so, Wachhunde, Hofhunde, da habe ich das noch gelernt, dass man da nicht rangeht, wenn der Hund einen Knochen hat. Da war das auch völlig normal, wenn ein Hund einen Knochen hat, dass man da nicht mal in die Nähe des Hundes geht, bei so einem Wachhund, ne, oder Hofhund. Und heutzutage muss man den Hund immer alles wegnehmen können. Mhm. Es ist ja auch wirklich so, gerade im städtischen Bereich, wenn so viel Müll draußen rumliegt und so, man muss schon in der Lage sein, dem Hund das wegnehmen zu können. Ja, aber es ist halt nicht immer möglich. Also wenn, vor allem wenn der Hund jetzt gelernt hat, oh, mein Mensch klaut mir immer was, dann werden die eigentlich nur schneller und vehementer. Also deswegen ist da so wichtig der Trainingsaufbau. Wie bringe ich das dem Hund bei, dass ich dem alles aus dem Maul nehmen kann und das stressfrei und entspannt und ohne Adrenalin im Körper und so. Ne? Genau, ganz wichtiger Punkt, ja. Also nicht einfach nur wegnehmen oder nur tauschen, funktioniert halt nicht immer. Muss man immer ein bisschen abschätzen.
Ja.
Genau, und manchmal muss man es auch einfach abbrechen. Also den Hund korrigieren.
Ja. Sei es verbal, sei es körpersprachlich, also, ne? Ja. Körperlich würde ich ein bisschen aufpassen.
Genau, da gibt es also Hundetypen, wenn man da körperlich wird, die halten halt gegen.
Ja, genau. Ja,
also Druck erzeugt Gegendruck nach diesem Motto. Wenn ich jetzt Druck mache, kann es sein, dass der Hund, was wir eingangs schon gesagt haben, sein Futter auch noch oder generell seine Ressource, sei es der Mensch, sei es ein Stöckchen, Liegeplatz, was auch immer, noch mehr verteidigt. Das hatte ich auch hier mit Carlotta die erste Woche, als sie da war, war sie am Katzennapf gewesen und hat, also ich bin da nicht mal auf einen Meter rangekommen zu diesem, also ich hätte das natürlich ihr wegnehmen können, aber dann hätte die voll nach vorne gegangen auch. Und wenn man jetzt mit einem Abbruch arbeitet, da muss man natürlich aufpassen, es gibt Hundetypen, die dagegen halten. Gerade bei Ressourcenaggressionen, je wichtiger die Ressource für den Hund ist oder auch wenn es so eine pathologische Ressourcenverteidigung ist, also dass der Hund so out of order ist, kann Druck gegen Druck erzeugen. Ne, wenn ich jetzt unterbreche und da auch hingehe, kann es sein, dass der Hund sagt, ey, jetzt erst recht, jetzt verteidige ich das erst recht. Und dann kann es halt auch schnell gefährlich werden. Deshalb ist so Konfrontation nicht immer die beste Variante, die man da wählen kann. Manchmal hilft es einfach, im Raum zu stehen, daneben zu stehen, vielleicht den Hund auch gar nicht anzuschauen, Futter, was auch immer. Auch hier muss man immer gucken, also im besten Fall einen Hundetrainer, Hundetrainerin drüber schauen lassen, welcher Abbruch dann für den Hund geeignet ist. Und vielleicht konditioniert man den Abbruch auch vorher eben. Also das wäre auf jeden Fall auch ratsam.
Macht auf jeden Fall Sinn.
Macht auf jeden Fall Sinn, einen sauberen Abbruch vorab zu konditionieren, sodass der dann auch funktioniert in diesen Situationen. Auf jeden Fall können wir, also das ist, glaube ich, auch so unser Fazit, wenn ein Hund sich ressourcenaggressiv verhält und sei es jetzt halt wie bei Klein Erna, dass sie halt sich mal ausprobiert, ob Knurren klappt, ob Lena dann Abstand hält oder so, oder auch Rudi da jetzt anfängt zu knurren, wenn das Kind am Körbchen vorbeigeht, sollte man auf jeden Fall etwas tun. Also das nicht einfach nur ignorieren oder beschönigen oder den Hund in Ruhe lassen, nee, dann hat der nämlich Erfolg einfach mit seinem Verhalten auch und speichert das natürlich auch ab und wird es beim nächsten Mal wieder zeigen. Und dann kann es halt sein, dass das einfach tendenziell mehr wird. Also das von einer Ressource auf zwei Ressourcen, drei Ressourcen und so weiter. Oder dass er eben, ähnlich wie es bei meinem Fuchs war, dass sich so konditioniert und ritualisiert, dass er halt immer bei Futter einfach nur noch intensiver wird, der Hund. Hm.
Ja. Gut. Ja.
Das war das Fazit. Hast du noch was zu sagen dazu?
Nö. Gut. Also Ressourcen. Ja, ich glaube, ja. Wir werden auf jeden Fall nochmal das Thema Besuchertraining nochmal besprechen. Ist ja auch sowas wie, dass man sein Haus und Hof bewachen möchte. Da werden wir auch nochmal genauer besprechen. Heute haben wir ja mehr Augenmerk tatsächlich bei Futter gehabt oder Kauartikel. Aber wie gesagt, wir können da jetzt auch nicht einen Trainingsweg jetzt hier im Podcast mit euch besprechen, weil es so individuell ist und da muss man immer aufpassen, zu welchem Typen Hund, also Hundetyp habe ich da jetzt vor mir, welchen Menschen, also der Mensch ist ja auch ein wichtiger Faktor, kann er sich durchsetzen, kann er, nimmt der Hund seinen Menschen ernst, kann er, wird auch von seinem Hund auch ernst genommen und da gibt es so viele Faktoren, das können wir jetzt hier innerhalb eines Podcasts nicht klären, deswegen.
Wir wollten ja auch erstmal nur erzählen, um was es eigentlich geht, was ist eigentlich so eine Ressourcenaggression und wie kann das aussehen, welche Hundetypen sind da halt eher von betroffen und und welche Maßnahmen gibt es überhaupt oder Trainingswege gibt es überhaupt dazu?
Genau.
So, und in diesem Sinne hoffen wir, dass wir dir damit ein bisschen was aufzeigen konnten, also auch Möglichkeiten des Trainings aufzeigen konnten für unterschiedliche Ressourcen, Aggression, Intensitäten oder auch Situationen. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib uns doch sehr gerne eine E-Mail an hundsfelle@gmail.com oder auch gerne bei Instagram, da findest du uns auch unter Hundsfelle. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, da sprechen wir nämlich über das Thema Maulkorb. Wie man den richtigen Maulkorb für seinen Hund findet.
Und da haben wir sogar einen Gast dabei.
Genau, haben wir wieder einen Gast eingeladen.
Eine ganz bekannte Trainerin oder Dozentin inzwischen die auch selber einen Maulkorb Unternehmen oder beziehungsweise auch Maulkorb selber betreibt und auch die verkauft und berät und auch sogar Seminare oder Webinare zum Thema Maulkorb auch macht. Seid auf jeden Fall dabei. Und wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Podcast nächste Woche. Und und in dem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch alle eine schöne Woche. Habt Spaß mit euren Hunden und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.